Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Es wurden ja Fälle abgehandelt, die aktuell im Hintergrund brennen und wo es ein bisschen um die Frage ging, bis wohin geht Förderung und wann fängt Korrumpierung an. Ne? Und da ich eigentlich diese Fälle persönlich alle kannte und ich auch im Hintergrund Situationen haben, die persönlich sehr belastend sind, war auch entsprechend dieses Symposium für mich keine Offenbarung, sondern nur die Tatsache des Erkennens, was wir ohnehin wissen und wo man ungeheuer aufpassen muss, damit man eben nicht in die korrumpierbare Ecke kommt. Extrem wichtig, extrem kompliziert. Und der schöne Satz, Pecunia non olet, also Geld stinkt nicht. Dieser Satz stimmt leider nicht, sondern natürlich kann Geld stinken und wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir keine Gelder dabei haben, hinter denen Interessen stecken, die über die persönliche Förderung eines Musikers oder so hinausgehen. Das ist die Form der Hygiene, die man achten muss.
Ich fand einfach die Tatsache, dass wir das hier angesprochen haben, dass wahrscheinlich auch eine Reihe von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern das vielleicht zum ersten Mal sich so bewusst geworden sind, das fand ich einfach einen wichtigen Denkanstoß. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir uns alle selbst fragen müssen und auch selbst zu Antworten kommen müssen, wie wir damit umgehen. Und natürlich haben einige einfach biografisch andere Voraussetzungen als andere. Und ich finde, man darf da auch nicht urteilen oder verurteilen, sondern ich sehe jeden einzelnen Weg von denjenigen, die es sozusagen zu etwas schaffen, mit Respekt und trotzdem nicht unkritisch. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es eben nicht immer nur schwarz-weiß ist. Ja, wir haben ja auch gesehen, dass es einen Unterschied macht, wo diejenigen leben, was Sie gesagt haben, auch in welchen Machtstrukturen und was in diesen Machtstrukturen jeweils möglich oder nicht möglich ist. Und wenn, also ich zum Beispiel, ich lebe in Deutschland und habe mir natürlich sehr, sehr große Freiheiten im Sinne auch, was ich tun kann und lassen kann und wie ich denken kann und was ich über andere denken kann. Wobei auch da ich nicht sozusagen ein Urteil mir erlaube zu bilden, sondern eine Meinung habe. Das ist an anderen Ländern nicht so möglich und auch das respektiere ich. Und wir kommen, also wir, ungefähr 50 Musikerinnen und Musiker kommen zusammen und wir haben auch ganz, ganz unterschiedliche Biografien und kommen aus Ländern, die eben ja nicht unbedingt immer oder überhaupt nie demokratisch sind. Und trotzdem eint uns natürlich, dass wir die Musik lieben und dass das sozusagen unsere Passion ist und das eint uns, wobei wir wahrscheinlich auch nicht immer einer Meinung sind, wie wir sozusagen dazu gekommen sind.
Wir haben über viele heikle Themen gesprochen und ganz oft fällt uns Debattenkultur, dass wir einfach auch Meinungen äußern und auch Meinungen verteidigen und auch begründen und die Frage stellen, ob manche Sachen noch legitim sind oder nicht. Natürlich, wenn wir über den Krieg, diesen brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine reden, dann sind wir schon längst außerhalb allen Gesetzen. Aber auch wenn wir über viele ethische Themen sprechen, am Ende, ich glaube, das Spiegel zu Hause gibt uns die beste Antwort, ob wir ganz ruhig ins Spiegel gucken können oder nicht.
Keiner der Stifter und Schenker oder Donatoren weiß, wer ihm zugeordnet wird. Und ich würde auch nie einem Wunsch nachgeben, sondern das entscheide ich. Das mache ich. Und wenn sie dann einmal natürlich zueinander gefunden haben, dann pflege ich diese Verbindung auch für die. Aber ich kann mir nicht wünschen, also dass jetzt jemand kommt und ich liebe Igor Levit und wenn du den engagierst, dann kannst du also von mir Riesengelder kriegen oder so etwas. Nein, das findet nicht statt.
Ist die klassische Musik anfälliger für so eine Art von Nähe zur Macht? Also rein geschichtlich gesehen war sie es ja. Also im Barock waren alle von dem irrten Fürsten abhängig und Mozart hat dafür gekämpft und Beethoven hat es dann langsam geschafft. Aber letztlich haben sie auch immer noch ihre Widmungen an irgendwelche Fürsten geschrieben. Also liegt das in dem Musikstil an sich oder?
Naja, also es ist natürlich schon so eine Sache, wie auch die heutzutage berühmten, bekannten, großen Komponisten der letzten Jahrhunderte überhaupt dazu gekommen sind, diese Dinge zu schreiben. Sie mussten ja auch von irgendwas leben. Und da waren sie sicherlich auch ich sag mal, zu einem gewissen Grade käuflich, gerade was die großen, vielleicht auch repräsentativen Werke, Sinfonien, Opern anbetrifft. Und deswegen finde ich es eigentlich besonders spannend, in die Kammermusik zu schauen, weil ich glaube, da kann man vielleicht einige von diesen Komponisten ein bisschen persönlicher noch kennenlernen oder vielleicht auch das hören oder das drin sehen, was sie unbedingt ausdrücken wollten und vielleicht nicht unbedingt in den großen symphonischen Werken gezeigt haben. Und ja, das gibt, finde ich, auch einen anderen Zugang auch eben zu den großen Werken in die Biografien dieser Komponisten.
Das ist eine Erklärung dafür, dass Mendelssohn, Brahms, Schumann alle keinen Erfolg in der Oper hatten oder gar keine
Weiß ich nicht.
Also weil sie ehrlich und unverstellt sein wollten.
Nein, das würde ich jetzt auch einem Mozart natürlich keinesfalls irgendwie zum Vorwurf machen. Nein, überhaupt nicht. Aber das ist spannend, warum diese, die Sie gerade genannt haben, so besonders intensiv und großartig sich in der Kammermusik auch ausgedrückt haben.
Aber was bedeutet das jetzt konkret für einen jungen Musiker oder einen Musiker, der am Anfang steht, der sich entscheiden will, ich will Berufskünstler werden und brauche Förderung von Privatleuten, vom Staat, von großen Firmen? Wie kann man das bewerten als junger Mensch vor allem?
Genau darüber haben wir beim Symposium gesprochen, weil klar, im ersten Teil des Symposiums haben wir auch viel über heutige Situation in Russland gesprochen und wie Kultur ausgenutzt wird und zu Propagandazwecken genutzt wird. Und andererseits haben wir die konkrete Frage gestellt, was macht man mit den Leuten, jungen Menschen, die 14, 15 sind und davon profitieren und vielleicht nur danach erkennen, was für ein hoher Preis dafür da ist. Und das ist eine schwierige Frage. Ich kann für mich sprechen, ich habe selbst sehr viel gelernt und profitiert von dieser guten Ausbildung und von allen Möglichkeiten, die ich hatte. Aber ab dem Moment, wo man schon etwas weiß, auch ich vergleiche das immer mit der Autobahn, wenn man vorbeifährt und sieht einen Unfall, man darf nicht auf der Flucht sich begeben. Also das ist auch strafbar. Und ich glaube, das ist auch, wenn man schon weiß, wenn es einem bewusst ist, woher dieses Geld kommt oder was dahinter steht oder wie wird das instrumentalisiert. Und das Schwierige daran ist, dass man ganz oft einfach auch mit der Haltung, ich mache nur die Musik, eigentlich denkt, okay, da bin ich eigentlich noch relativ sauber und alles, ich habe nichts falsch gemacht, aber man verpasst das Moment, wo deine Musik von jemandem instrumentalisiert und benutzt wird. Deswegen, das ist ganz, ganz schwierige Frage und die Musik wird natürlich ganz oft benutzt und instrumentalisiert. Wir wissen, dass die totalitären Systeme möchten ganz gerne talentierte Künstler, Künstlerinnen gewinnen, weil sie auch viele Herzen erobern und sie investieren viel in die Kultur. Und das ist auch, hat eine, so ein großes Dilemma, dass leider totalitäre Systeme ganz oft fördern, vor allem staatliche Kultur, viel, viel stärker als die demokratischen Länder.
Es geht nicht darum, dass man jetzt besonders als junger Musiker, der wirklich Unterstützung braucht. Ja, wir sind historisch als Musiker, wenn wir immer von einer Art Förderung abhängig, oder? Und das ist heutzutage auch so. Ein junger Mensch braucht zum Beispiel ein besseres Instrument und es ergibt sich eine Möglichkeit, eine fantastische Geige zu spielen für 2 Jahre. Und jetzt soll man es wirklich überlegen, wo hat dieser Mensch, der diese Stiftung hat, woher stammt sein Geld? Und das sind schwierige Fragen. Da gibt es eben eine Grenze, natürlich. Was wichtig ist, was ich eben für mich daraus genommen habe, ist, dass wir als Musiker, wir sind nicht völlig aus der Gesellschaft rausgenommen, sondern wir sind Teil davon und wir müssen auch dafür ein Auge haben, dass wir auch manchmal benutzt werden, um etwas für jemanden zu verschönern oder sich im besseren Licht zu zeigen. Oder einfach unbewusst werden wir Teil einer Geschichte, die die Grenzen der Musik überschreitet und das, was wir machen wollen. Ich glaube, eine Art Sensibilität dafür zu entwickeln, ist schon wichtig für einen Musiker. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal.
Wir achten unglaublich darauf, dass wir unbeeinflusst arbeiten können. Und ich sehe meine Aufgabe bisher, sozusagen es zu erreichen, dass sich die künstlerische Leitung, in diesem Fall Vivian Hagner, um dieses überhaupt nicht zu scheren brauchte. Sie ist auch nicht diejenige, die bestimmt, wer jetzt wem zugeordnet ist oder so, sondern sie macht ihr Programm, sie sucht die Musiker aus, sie ist völlig frei. Da gibt es nichts, was sie steuern könnte. Sondern das ist ja das Schöne in diesem Zusammenspiel, dass die wirtschaftliche Seite und die künstlerische Seite unterschiedlich agieren können. Aber dass es diese Möglichkeit besteht, dass Beeinflussung wahrgenommen werden kann, das ist mir völlig klar. Das gilt ja für alle Bereiche des Lebens, ganz besonders wenn es um die Öffentlichkeit geht. Da hilft es nur, sehr gut aufzupassen und sehr genau hinzuschauen, mit wem man es zu tun hat. Und bis jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir kein Geld zurückgeben mussten.
Natürlich, wir müssen nicht vergessen, dass Deutschland natürlich Kultur fördert und zwar ganz viel. Und ich glaube, dass im deutschsprachigen Raum findet so viel Kultur statt wie kaum irgendwo auf der Planete und auch in anderen Ländern Europas. Aber ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe keine klare Antwort. Natürlich, ich glaube, die Kultur, die wir alle brauchen, die ist nicht kommerziell orientiert und die braucht eine Förderung wie die Ausbildung. Man kann das nicht nur kommerzialisieren, es ist ja auch keine pure Unterhaltung in dem Sinne. Und ganz oft, ich glaube, die totalitären Systeme nutzen das, weil diese Musik repräsentiert ein bisschen Vergangenheit und da kommt einiges zusammen, auch emotional. Viele Leute, die konservativ sind, die extrem konservativ sind, die möchten alles wie früher und diese Musik irgendwo spricht die an, weil das auch früher da war. Und ich sehe für mich persönlich und für uns alle, wenn wir uns hier treffen in Kreisau, in Krzeszowa, dass wir den Weg suchen und besprechen, wie wir auch klassische Musik, dass wir das auch in eine liberale Szene genauso wertvoll darstellen, dass es auch einen Platz hat in eine westliche Demokratie und dass das genauso eine Bedeutung hat. Klar, es gibt ganz natürlich schon unglaublich viel Kultur und Musik, aber ganz oft ich sehe das vor allem junge Generationen und die Menschen, die sehr frei denkende Menschen, die haben keine automatische Verbindung zu dieser Kultur. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, einen vielleicht neuen Weg zu finden, dass wir die Werte dieser Musik und diese Musik und diese Meisterwerke weitervermitteln.
Ist nicht andererseits aber auch die Popmusik genauso anfällig, dass sie politischen Leuten, wem auch immer, egal ob Trump oder so, nutzt, dass sie benutzen, einen bestimmten Song oder so und dann auch Massen erreichen damit? Also letztlich, dadurch, dass diese Musik so populär ist, kann man sie auch viel besser benutzen. Und mit einer Beethoven-Symphonie wird man keine Massen ansprechen.
Ja, obwohl ich glaube, dass auch die wir manchmal vergessen unterstellen, wie viele Leute Beethoven hören auf dieser Welt. Und ich würde sagen, dass mich hat sehr beeindruckt zu sehen, dass nach dem Anfang des Krieges, oder noch genauer zu sagen, nach der Anfang der neuen Phase des Krieges im Februar 2022, dass in Russland und im russischsprachigen Raum so viele Künstler und Künstlerinnen von bestimmten Bereichen haben sich positioniert, vor allem Rap. So viele auch Musiker von Rockszene haben sich positioniert. Klassik war einer der letzten und das hat auch schon einiges gezeigt, weil die ganze Rap-Szene ist sehr politisch aktiv und eigentlich viel pro-demokratisch in Russland als klassische Szene.
Und das liegt, meinst du, auch vor allem an dieser engen Bindung an staatliche Institutionen? Also man muss ja nicht den Namen Gergiev erwähnen, also es gibt ja viele andere.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass beim Rap auch die Texte, neue, frische Texte entstehen und die Texte spielen eine große Rolle und ganz oft sie reflektieren das, was sie spüren, den Puls der Gesellschaft und reflektieren das, was im Herzen vielen Menschen ist. Deswegen ist auch in den letzten 2 Jahren so viele Lieder entstanden, wo die genau das reflektieren, durch was jetzt auch freidenkende Leute in Russland gehen. Und das ist natürlich, das spricht die Leute, die junge Leute direkt an.
Aber man muss fairerweise sagen, dass es auch viele russische Künstler gibt, die dann ins innere oder äußere Exil gegangen sind.
Ja, es gibt tatsächlich viele russische und russischsprachige Musiker, die tatsächlich sich geäußert haben oder mindestens nicht mitgemacht haben, das, was Russland macht. Und das spricht schon für die Szene, dass ganz oft werden sie als radikal bezeichnet, nur wenn sie einfach den Krieg Krieg nennen und sagen, dass diejenigen, die diesen Krieg legitimieren und einfach dieses System unterstützen, mit denen kann ich nichts zu tun haben. In vielen Bereichen, in vielen Branchen, das ist selbstverständlich. Darüber muss man gar nicht reden. Abgesehen davon, wenn wir über Sanktionen weltweit reden, das ist ein Zweck davon, dass von Sanktionen, dass die Leute spüren, also eine klare Linie, Trennung. Und in der Musikszene ganz oft auch. Ich habe mich gleich positioniert und dann wurde gesagt, ja, du bist ja aber wirklich schwarz-weiß und radikal. Und ich weiß, dass in vielen anderen Kunstbereichen ist das nicht der Fall.